Ich versuche
ich versuche sowieso richtig, richtig kluge Sachen zu sagen. Mhm. Ich kann es nicht versprechen, aber ich gebe mein Bestes.
Okay, das war das perfekte Stichwort für Folge Nummer 6, Business What the Fuck, dem Podcast von zwei Gründerinnen, die von Business keine Ahnung hatten.
Hallo Andi.
Hallo Iris. Iris, wir sind nicht alleine, hast du das gerade gehört?
Wir sind nicht alleine.
Wir sind nicht alleine.
Wir haben auch unser Studio umgestellt, um du hast mir das Wort verboten, aber eine psychoanalytische Couch hier reinzustellen.
Oh, ist das so?
Ja,
muss ich
mich
hinlegen?
Ja, könntest du, wenn du möchtest.
Vielleicht mache ich das später. Ich
herzlich willkommen. Ja, hallo. Business What the Fuck. Wir haben heute unseren ersten Gast zu Besuch.
Ja.
Zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, das wir beide, weil wir, wie ihr wisst, immer wieder betonen, dass wir zwei Gründerinnen sind, die vom Business keine Ahnung gehabt haben. Aber ja, eigentlich gar nicht vom Business keine Ahnung gehabt haben, sondern prinzipiell auch vom Verkaufen und sich zum Markte tragen überhaupt keine Idee gehabt haben, was
ich
das überhaupt heißt.
Ich würde nicht nur sagen, keine Ahnung, sondern eine regelrechte Abscheu.
Vor Sales, Sales, Sales. Diese Folge, in der Folge geht es nämlich um Sales, Sales, Sales.
Sales, Sales, Sales. Das ist gar nicht so einfach, das so dreimal hintereinander zu sagen. Sales, Sales, Sales.
Und die Person, die das jetzt so schön ausgesprochen hat, ja, die stellt sich jetzt am besten selber vor, oder?
Ja, mein Name ist Alexandra Fulwarski und ich bin selber tatsächlich diesen Weg gegangen von der Abneigung oder Phobie oder zum Geil würde ich, das ist jetzt übertrieben.
Also ich habe dich als Sales-Profi kennengelernt.
Ja, man kann es lernen und man braucht es, weil Sales ermöglicht erst das, was uns kreativ arbeiten lässt.
Mhm.
Also es ist tatsächlich notwendig, macht uns den Rücken frei und es ist nicht so schwer, wie man glaubt. Und es ist vor allem nicht böse.
Ja, und du bist ja selber Medienmacherin. Du veröffentlichst gerade dein eigenes Monatsmagazin, Wochenmagazin. Wie oft kommt es denn raus?
Wenn es monatlich rauskommen kann, freue ich mich. Im Moment ist es angedacht als Quartalsmagazin.
Quartal. Mhm. Der Wiener Flaneur, eine Zeitschrift von, wie ich cool finde, die Deckline ist geil, von freundlichen Menschen für freundliche Menschen in der unfreundlichsten Stadt der Welt.
Naja, also wenn du mich freundlich findest, dann ist das von...
Ja,
also es ist für die freundlichsten Menschen oder BewohnerInnen der unfreundlichsten Stadt der Welt.
Sehr
ja.
schön. Ja, und du bist aber auch verantwortlich für das Media Innovation Lab in der Wiener Zeitung in Wien.
Ja, das ist richtig.
Wo ihr was macht?
Wo wir Medien-Startups im Bereich Content und Tech unterstützen und mit Geld fördern, aber vor allem mit Trainings und Räumlichkeiten und Expertise und ganz viel Unterstützung.
Mhm. Und so haben wir dich ja auch kennengelernt.
Genau.
Auf jeden Fall, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, zu
Sales, Sales, Sales.
Wir haben ja quasi angefangen, wir haben die Idee entertained, beide, die Iris und ich, uns selbstständig zu machen und dann haben wir damit angefangen. Und ehrlich gesagt haben wir beide eigentlich... uns war gar nicht bewusst, wie sehr das Thema Verkaufen und Sales in Wirklichkeit zum Dauerbrenner wird, wie uns dieses Thema eigentlich verfolgt. Wir haben es eigentlich versucht, am Anfang zu verdrängen. Nur man kommt relativ schnell drauf, so nach circa, weiß ich nicht, 14 Stunden oder so als Selbstständiger. Vielleicht früher.
Manche
Vielleicht.
Brauchen auch ein bisschen länger.
Dass man so, dass
das
man so,
eh schnell.
Dass man tatsächlich Geld braucht, um selbstständig zu sein. Und, um an dieses Geld zu kommen, muss man mit Menschen reden und sie davon überzeugen, dass sie einem Geld geben.
Mhm.
Das ist eigentlich total das absurde Konzept.
Naja, wir überzeugen ständig und wir verkaufen ständig. Wir wissen es nur nicht. Also ihr habt mir verkauft, dass euer Podcast Business What the Fuck, der geilste Business-Podcast der Welt ist und deswegen sitze ich hier.
In Wirklichkeit habe ich dich angerufen und gesagt, Alexandra, willst du vorbeikommen am Dienstag?
Genau.
15 Uhr und du, ja, passt schon.
Ich habe gesagt, ja klar. Aber ich habe nichts Besseres zu tun. Aber nein, ich freue mich total, also wirklich ernsthaft, ich freue mich total und das Thema ist extrem wichtig.
Wir sind relativ schnell draufgekommen und dann, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Eigentlich wollte ich sagen, es ist ja so absurd, dass man wenn man angestellt ist, ist es so normal, dass man Geld für Arbeit kriegt und dass man sogar Geld für abgesessene Stunden kriegt. Das nimmt man so hin. Und wenn man selbstständig ist, hat man dann quasi eine Scham oder eine ich weiß nicht, was es ist, eben eine Abscheu davor, irgendwo hinzugehen und sagen, gib mir Geld für meine Arbeit.
Ja, das sprichst du etwas sehr Gutes an. Wir werden grundsätzlich, finde ich, auch in der Schule schon eher dazu erzogen, ArbeitnehmerInnen zu sein als Selbstständige. Keiner weiß, wie man eine Steuererklärung macht, aber jeder weiß, wie man eine Bewerbung schreibt. Mhm. Also das ist halt, es fängt schon ganz früh an. Und dann ist es irgendwie auch nicht verwunderlich, dass man gar nicht weiß, erst einmal, dass man Geld braucht. Dann gibt es noch diese andere Sache, dass man den Staubsaugerverkäufer hat, irgendwie als Image, der einem die ganze Zeit was andrehen will und Geld ist böse. Das haben also diesen Satz haben ganz viele Leute im Kopf. Und Geld zu wollen von anderen Menschen für etwas ist irgendwie auch böse. Und jeder, der mir was verkaufen will, das muss auf jeden Fall irgendein Scheiß sein. Scheiße darf man sagen hier im Podcast, oder?
Mhm.
Ihr sagt auch Fuck.
Er heißt ja Business, okay. What the fuck. Er heißt ja Business, what the fuck.
Okay, genau. Also so ein Scheiß andrehen. Gab es ja auch. Also es gibt ja auch Leute, die das ausnutzen, die sehr gute VerkäuferInnen sind, die dann irgendwie schlechte Versicherungen oder kaputte Geräte verkaufen oder sowas. Und irgendwie ist das so in unseren Köpfen drin, dass bei der Selbstständigkeit merkt man, dass man Geld braucht, sehr schnell. Ihr nach 14 Stunden, andere brauchen ein bisschen länger, andere sind da sehr gut vorbereitet und haben eben diese Vorbehalte nicht. Aber auch als ArbeitnehmerInnen, finde ich, sollten wir uns mehr dessen bewusst sein, woher das Geld kommt, das uns das Gehalt zahlt. Also man merkt das ja auch, wir unterhalten uns über Medien, glaube ich, auch viel. Oder ich lebe in dieser ganzen Medienbubble. Mhm. Die Redaktion findet den Salesfloor immer schlimm. Und da gibt es eine riesengroße Abneigung von beiden Seiten. Sales findet die Redaktion schlecht, weil die keinen Respekt vor denen haben und irgendwie in irgendwelchen Sphären arbeiten. Und die Redaktion und andere Abteilungen auch finden den Salesfloor blöd, weil die halt am Telefon sitzen und irgendwie Anzeigen verkaufen oder sowas. Das eine gäbe es ohne das andere nicht. Also wir sind abhängig voneinander und das ist halt so.
Wobei diese Trennung ja schon auch da ist, weil einfach die Mentalität von diesen zwei Floors, und ich habe ja dunkles Geheimnis, ich habe ja schon mal in einem Sales Floor gearbeitet, witzigerweise.
Bei einer
Zeitung, genau, ja.
Bei einer, die man kennt.
Bei einer, die man kennt. Ich bin ja dort, ich habe diese Arbeit gemacht, tatsächlich so als Gefühl des Workshops im Endeffekt. Mhm. Also wir haben ja dann schon selbstständig miteinander gearbeitet, war ich dann dort noch Teilzeit angestellt oder halt für 15 Stunden. Und wie wir zwei dann verstanden haben, okay, wir müssen Sales machen, wir müssen einfach lernen, wie das funktioniert, habe ich mir gedacht, ja, ich mache diesen Job.
Voll gut.
Als Workshop. Also
richtig gut.
Und dann war ich dort eigentlich als Teilnehmer und Beobachter. Also so in der Soziologie gibt es den Teilnehmer, die Teilnehmerbeobachterin, die immer alles observiert. Und da habe ich halt schon gesehen, diesen Konflikt, den du da beschreibst, habe ich live mitbekommen deswegen. Und ich habe aber schon gesehen, dass diese Mentalitäten halt andere sind. Also die Mentalität am Salesfloor ist halt ökonomisch getrieben und total quantitativ. Und dieses, wir brauchen Engagement auf der Website und wir brauchen AIs, also Ad Impressions, und alles wird quasi in diesen quantitativen Zahlen gefasst und dann auch nach außen kommuniziert, im Versuch irgendwie damit natürlich auch den eigenen Wert nach außen darzustellen. Und gleichzeitig ist diese Denke natürlich für eine Redaktion Gift.
Ja. Es ist auch gut, also gerade im Medienkontext ist es natürlich gut, dass die ganzen Sachen getrennt sind, weil also das gehört auch so.
Obwohl es ja eh nicht getrennt ist. Also nicht so sauber getrennt ist, wie jemand behauptet wird, dass es getrennt
genau.
ist.
Genau, das ist auch so. Das stimmt. aber das ist eben das, warum diese Abneigung oder woher diese Abneigung kommt, weil man dann eben sagt, okay, oh, wir haben so und so viele Ad-Impressions, wir haben so und so viel Reichweite und deswegen sind die Anzeigen da auf unserer Plattform, kaufen Sie die, weil dann machen Sie einen besseren Deal als woanders. Wenn man nur nach Zahlen und nach Funktionen verkauft, dann ist man tatsächlich nicht mehr als ein Staubsaugerverkäufer, weil dann ist tatsächlich nur diese quantitative Komponente ausschlaggebend für den Erfolg. Kann man machen. Das ist gerade bei Startern, bei JungunternehmerInnen, geht das ja nicht, weil wir haben nie den Bekanntheitsgrad, nie den Erfahrungswert, niemals diese Reichweite. Also da sind wir sowieso schon, wenn wir damit konkurrieren können, dann haben wir eh keine Probleme mehr. So, dann kommen die Kunden sowieso von alleine. Mhm. am Anfang muss man anders an die Sache rangehen und das ist das, was ich versuche beizubringen, tatsächlich. Weil ich selber irgendwann mal geschnallt habe. Also ich hatte eben, wie vorher erwähnt, ich hatte ja selber diese Phobie und ich bin auch in einer Arbeitssituation gewesen, wo ich eigentlich dachte, ich war Journalistin, Redakteurin, bin dann in ein Unternehmen gekommen, wo ich dachte, dass ich Projekte manage und dann irgendwie so ein bisschen so Chefin vom Dienst für in ganz klein, so für Mini-Projekte. Hat sich herausgestellt, dass ich eigentlich auch für die Finanzierung verantwortlich war und 90% des Jobs waren eigentlich Anzeigenkeilen so. Und ich dachte erstmal so, oh nein, scheiße, wo bin ich da gelandet? Furchtbar, das ist ja hier Gift und also alles, was man so im Kopf hat und so. Und dann hat sich irgendwann mal so ein Schalter bei mir umgelegt und ich dachte, nein, wenn du tatsächlich dieses Business verstehen willst, dann knie ich da mal rein, lerne das Ganze kennen. Wie war die Beobachterin nochmal?
Teilnehmerin.
Die stille Teilnehmerin. Kluges Wort. Oh Gott. Ich habe doch gesagt, ich sag was Kluges. Egal. Ich habe so viel gelernt, wie ich nur lernen konnte und tatsächlich alles aufgesogen, weil ich tatsächlich dann irgendwann mal gemerkt habe, wenn ich mich jemals selbstständig machen will, mit dem, was ich kann, dann nur so, wenn ich das lerne. Ansonsten kann ich es vergessen.
Und hast du das tatsächlich dann sofort für dich selbst anwenden können?
Also in dem Moment damals? Nein, da musste ich echt lernen. Also ich habe, ich glaube, so 5-6 Monate intensiv geübt. Und jeder Anruf, den ich getätigt habe, war nicht, ich will verkaufen, sondern ich will erst einmal checken, wie ich überhaupt diese Connection aufbauen kann zu dem Kunden oder zur Kundin. Man hat da ja irgendwie Personen auf der anderen Seite, die einem zuhören und so, wann ist es interessant, wann komme ich wie so ein Anzeigenkeiler rüber. Am Anfang war das so, ja, guten Tag, ne, Alexandra Fawarski, ich mache die und die Kampagne, bla bla bla. Ja, wollen Sie mir eine Anzeige verkaufen? Ich so, okay, alles klar. Das war ein schlechtes Intro. Das war schon mal klar. Es gibt die Leute, die dann drüber hinwegsehen und dann einfach weiterreden. Und für mich war das immer so, ich brauche das, was ich mache, hat irgendwo doch so eine Purpose. Und sobald ich angefangen habe, darüber zu sprechen, dass das, was ich da mache, eigentlich sinnvoll ist und irgendwo hingeht und hinführt, dass ich Menschen mit dem Content drum, mit dem Kontext, letztendlich ist es ja wurscht, was für ein Produkt das ist, also es gibt ja einen Kontext. Wenn dieser Kontext die Person berührt, dann sind die als Werbepartner da drin sehr gut platziert. Mhm. Also habe ich angefangen, nur noch über Kontext zu sprechen. Keine Zahlen, sondern nur noch das. Und das, da habe ich mich wohlgefühlt tatsächlich.
Und das ist auch genau das, was du jetzt quasi Startups oder jungen UnternehmerInnen sagst, die jetzt keine Reichweite haben. Oder was ist der Punkt, weil du vorhin gemeint hast, ich habe was verstanden, es hat sich gedreht, quasi weg von Zahlen, aber wohin?
Zum Kontext. Ja. Zum Kontext und zum Warum. Was will ich eigentlich damit? Was will ich mit meinem Unternehmen oder mit meinem Produkt? Gerade bei den Medien-Startups, alle rennen der Reichweite hinterher, aber nicht jedes Thema hat überhaupt das Potenzial, eine Reichweite aufzubauen, die mit Massenmedien konkurrieren kann. Das ist unmöglich. Und auch der Kundenstock ist dann auch ein anderer. Also das ist auch so ein Beispiel. Wenn ich jetzt Tempotaschentücher sind es hier nicht, aber Fee, nee, wie heißen die?
Mhm, gibt's auch.
Also irgendeine Marke an Taschentüchern. Clever. Alles ist hier, genau. Wenn ich Taschentücher verkaufe, dann kosten die 30 Cent pro Packung und ich brauche eine enorme Reichweite für sehr wenig Geld, um irgendwie ein Business draus zu machen als Marketingperson. Wenn ich allerdings Radiologiegeräte verkaufe, die 500.000 kosten, dann reichen mir 10 stark interessierte RadiologiepraxisbesitzerInnen. Und 2 davon wollen tatsächlich ein realistisches Angebot, eine kauft, dann ist das auch super. Also man muss halt wissen, was man tut, welchen Kontext man bietet und wen man erreicht. Deswegen arbeiten wir auch so stark mit den Zielgruppen. Also dass wir definieren, wen erreichen wir da eigentlich. Mhm. Wenn du verstanden hast, wen du erreichst und welchen Kontext du brauchst, dann weißt du auch, wer da reinpasst und dann suchst du dir nur diese Kundinnen und Kunden aus. Ja, weil das ist so ein logischer nächster Schritt. Also es muss immer so ein logischer nächster Schritt sein. Und dann ist die Reichweite sehr abhängig davon, was da verkauft wird.
Mhm. Wir haben ja überlegt,
ja.
Wir haben ja überlegt, ob wir zuerst die Folge zum Wie ist mein Produkt machen sollen,
bevor
wir
Sales machen,
weil und die kommt jetzt heute nachher, weil bei uns ist auch irgendwie das Licht angegangen. In dem Moment, wie wir draufgekommen sind, dass sobald ich meine Beziehung zu meiner Dienstleistung oder meinem Produkt geklärt habe und irgendwie das Gefühl habe, das ist was, das die Welt und die Person, die ich jetzt anrufe, bereichert, also Wert bringt, verändert sich dann plötzlich auch meine Position. Plötzlich bin ich nicht mehr der Keiler, sondern ich bin der Vermittler zwischen Werten. Ich bin dann der so sagt, hey, ich habe was Urcooles für dich.
Ja.
Und wir müssen uns jetzt eigentlich nur irgendwie auf den Preis einigen, damit wir da einen fairen Deal hinkriegen.
Genau.
Aber mir ist überhaupt kein Keiler mehr. Also das ist weg.
Das ist so, es ist wie so ein mit einem Zauberstab.
Ja.
Einfach weggezaubert. Weil man dann einfach, du hast gerade von Werten gesprochen, genau darum geht's. Also wenn ich weiß, welche Werte ich vertrete als Person mit meinem Produkt und das muss eins sein.
Mhm.
Jetzt mache ich hier was kaputt. Das muss eins sein. Dann hole ich mir die Personen dazu, die gleichen Werte vertreten. Oder ich versuche es halt zumindest. Und ich sage dann auch immer so, okay, dann ist es halt eine Autobahn oder irgendein Weg. Und dann holt man sich halt irgendjemanden dazu und sagt, okay, auf welcher Spur du jetzt fahren willst, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir gehen in die gleiche Richtung und dann finden wir schon irgendwie einen Weg. Und das ist so, damit fährt man sehr gut.
Mhm.
Ich glaube, was bei uns noch dazukommen ist, war zu verstehen, welches Produkt wir haben, was wir quasi verkaufen oder womit wir den Institutionen, Unternehmen irgendwie Wert bringen können. Und dann ist aber noch dazukommen, welchen Wert haben wir selber. Also so wie du sagst, das hat extrem viel mit unserer eigenen Identität zu tun gehabt, weil am Anfang waren wir ein Produktionsbüro für Podcast und Video und das war so alles und nix.
Mhm.
Und dann bin ich manchmal am Telefon gegangen und habe den Leuten erklärt, so ja, ihr könnt jetzt ja einen Podcast machen und dann im Gespräch kommt man drauf, sie wollen vielleicht eher Videos haben und dann sagt man so, ja, wir können auch Videos
können wir auch.
Und dann können wir das noch und das können wir noch und das können wir noch und dann kommt man aus diesem Telefonat raus. Die haben nicht verstanden, wer wir sind, weil wir selber überhaupt nicht verstanden haben, wer wir sind. Und irgendwann ist zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir nennen uns jetzt Agentur für Kultur und Wissensvermittlung.
Mhm.
Und auf einmal war es so, oh, es war auch, als oben Knopf aufgegangen ist, so, ja, und dann man kann plötzlich anrufen und sagen, ja, hallo, das ist Iris von Sissi Grant, wir sind eine Agentur für Wissens- und Kulturvermittlung. Und die Leute waren so, ah, das ist ja interessant.
Aber das ist...
Ja. Mit dir möchte ich jetzt sprechen, weil das interessiert mich jetzt, wer du bist.
Und das ist genau das, was du gesagt hast. Es definiert dann halt über deine eigene Definition, definierst du deinen Markteintritt. Du definierst ganz genau, wir sind der Agentur für Wissens- und Kulturvermittlung. Ich suche mir Institutionen, Unternehmen und eben Organisationen, die Wissen haben und das vermitteln müssen. Und dann ist es plötzlich so, okay, also ich habe eine Handhabe.
Genau, und dann hat man auch eine Gesprächsgrundlage, wo man sagen kann, okay, ihr seid daran interessiert, dass Wissen weitergegeben wird und Kultur stattfindet bei den Leuten und ihr seid einfach die Agentur, die das möglich macht.
Mhm.
In welcher Form? Das ist dann ja letztendlich das Gleiche. In welcher Form? Da passt ihr euch ja an.
Genau.
Aber ihr seid nicht mehr irgendwie so ein Bauchladen, der dann irgendwie alles präsentiert.
Während Corona haben wir ein bisschen die Panik bekommen, klarerweise, wir alle. Und
alle?
Dann haben wir angefangen so, wir müssen nur viel mehr Videos verkaufen, viel, viel mehr Videos verkaufen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, probieren wir es bitte bei den Steuerberaterinnen, oder? Probieren wir es bei den Steuerberaterinnen. Einfach so die Idee.
Aber das
es
ist
gibt
aus
viele
deiner.
Steuerberaterinnen. Aus einer Marktrecherche ist das entstanden.
Und das ist aber auch aus deiner Verkaufs-, aus deinem beobachtenden, wie heißt das?
Aus meiner teilnehmenden
aus
Beobachtung.
Aus
die teilnehmende Beobachtung. Das wird, ich werde das ganze Gespräch über nicht sagen können. Ich werde dich immer fragen.
Ja, das war
und wenn ich rauskomme, dann wird so die teilnehmende Beobachtung.
Das ist ein niederländischer Soziologe gewesen, der das geprägt hat.
Weil du hast gemeint, quasi eben, wir brauchen ein Produkt und dann brauchen wir eine gewisse Zielgruppe und die schreiben wir dann an.
Ja.
Das und dann hast du mir auch dieses Wort gelernt, Kaltakquise.
Mhm.
Und dann haben wir sogar eine Challenge gemacht, kannst du dich erinnern? So quasi, wer ruft mehr Leute an? Wer hat ebenso quasi, wer hat mehr Verkaufsabschlüsse?
Ja.
Schlussendlich haben wir null Verkaufsabschlüsse.
Und das ist aber noch viel schlimmer.
Aber voll gute Sales-Flow-Taktiken angewendet.
Ja, aber ich war so, okay, motiviert und den
aber
Pitch.
Es
und
ist
dann
ja noch viel schlimmer. Es war ja so, bei meiner teilnehmenden Beobachtung habe ich ja gut verkauft. Also da habe ich dann auch den Dreh rausgekriegt, da habe ich Anzeigen verkauft und für, muss man jetzt nicht auffächern, aber coole Sachen im Endeffekt. Also auch Anzeigen können cool sein und Werte bringen. So. Und das hat super funktioniert und ich habe da so die Reputation bekommen, hey, der ist noch 15 Stunden da und verkauft halt voll viel. Da gibt es ja da vorher die Konkurrenzen auch.
Natürlich.
Und mir war das aber alles egal, aber ich habe diese Dynamiken mitgekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja super, ja, das setze ich jetzt für uns ein. Ja, und dann haben wir angefangen, die Steuerberaterinnen anzurufen und ich schwöre dir, ich habe in meinem Leben noch nie so traurige Gespräche wie mit diesen Steuerberaterinnen. Es war so, ich wollte nicht anrufen und die wollten nicht mit mir reden, Dynamiken. Und das war eigentlich total traurig und so, ja, und wir könnten das ja für sie machen und die so... Ja, aber es ist auch Corona, warum? Also,
so, warum jetzt?
Genau? Es war wirklich, wirklich,
so,
wirklich.
Jeder
sehr
braucht
traurig.
Einen Steuerberater, und da bin die ich dann kommen aber, schon.
Und das ist aber auch urwichtig, da bin ich dann raus mit so einem unfassbar in wirklich zerstörten Selbstbewusstsein, was das angeht. Weil ich gewusst habe, also total seltsam, ich habe gewusst, wenn es bei mir funktioniert, dann funktioniert es sehr gut. Ich erfülle die Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ich bin persönlich, ich habe einen persönlichen Zugang zum Produkt und bin auch, und das war der Person auch sehr, sehr viel wert, die mich eingestellt hat. Der hat immer nur unkonventionelle Leute gesucht. Unkonventionell im Sinne von, du hast unkonventionelle Gesprächsverläufe beim Telefonieren. Am liebsten hat er es gehabt, wenn er irgendjemanden gehört hat, ah, der redet über Musik oder sonst irgendwas. Er hat dann tagelang, also mein Vorgesetzter hat dann tagelang davon geredet, was für ein tolles Telefongespräch da nicht geführt wurde. Obwohl über irgendwas
über
gesprochen,
irgendwas gesprochen war. Ja. Die beste Verkäuferin in dem Unternehmen, in dem ich war, sie hat eine unfassbare Closing Rate gehabt. Sie hat wenig Leute angerufen, aber dann auch, sie hat ihre Oma für alles benutzt. So. Ja. So, ja, meine Oma, die hat das auch. So voll die fette Connection gehabt mit den Leuten.
Ja.
Das Witzige war, es war alles, ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass das irgendwie geflunkert war oder so. Die war einfach so.
Mhm.
Und dann auch eine Cosplayerin, die sich da ihre Kostüme genäht hat, ganz aufwendig. Und dann hat sie einen riesengroßen Deal abgeschlossen und dann der Frau über Facebook dann ihr Kostüm geschickt. So.
Mhm.
Und also, ja.
Mhm. Aber genauso, aber ich finde, das ist ein guter Punkt, nochmal auf diese Unterscheidung hinzugehen. Wann wird es denn zur Lüge, wenn man Sales macht? Weil du gerade gesagt hast, das war wahrscheinlich nicht geflunkert. Weil es gibt ja schon die Gefahr, wenn man weiß, dass was funktioniert, dann wird es ja zum Spiel.
Es ist auch irgendwo ein Spiel, aber da kommt es drauf an, welche Werte man vertritt. Ich kann das gar nicht, also ich funktioniere so nicht, sage ich jetzt so. Das stimmt tatsächlich. Ich halte mich auch wirklich nicht für eine gute Verkäuferin, aber ich bin gut genug, um meine Sachen da zu finanzieren. Oder meiner Meinung nach irgendwie coole Leute an Bord zu holen. Allerdings, es gibt Personen, die da eiskalt sind und die stehen auch auf Profi und die kaufen sich dann ihren Porsche und müssen dann erstmal flexen mit dem, was sie sich da gekauft haben, mit ihrem schnellen Geld, weil es ist dann ja auch ziemlich schnelles Geld. Also das ist ja genau das, was das Image negativ macht. Wir sind jetzt in dem Kontext, glaube ich, eher bei den Selbstständigen beziehungsweise bei jungen UnternehmerInnen oder auch MedienmacherInnen, die aus einem ganz anderen Umfeld kommen und die sich irgendwie da zwingen müssen, Sales zu machen und ehrlich sein und einfach so sein, wie man ist, auch wenn man stottert und aufgeregt ist und alles Mögliche. Die Leute sind ja, das sind ja keine Bestien da auf der anderen Seite. Man kann dann auch sagen, so Entschuldigung, wissen Sie was, ich bin jetzt voll aufgeregt. Ich mache mein Projekt, ich reiße mir hier den Allerwertesten auf. Das ist die Idee. Ich habe Sie jetzt angerufen, weil ich glaube, das passt. Sie sind für mich der nächste logische Schritt eigentlich. Ich bin echt überhaupt nicht gut darin, mich zu verkaufen, aber haben Sie 5 Minuten für mich Zeit?
Mhm.
Und die Leute hören dann ja auch zu,
mhm.
brauchen ja auch irgendwo eine Fläche oder sie brauchen, wenn sie das Produkt brauchen und man ehrlich ist und authentisch, weil authentisch ist dann, also ja, man muss
es wirkt authentisch oder es kommt authentisch rüber, wenn man mit so einer Verletzlichkeit plötzlich so offen.
Das waren die besten Gespräche oft teilweise, sind, wo man so stolpert und dann auf einmal zum Menschen wird und aufhört von diesem Skript quasi, dass man sich ja schon irgendwie vorbereitet, runterzugehen. Ja.
Mhm. Diese ganzen Skriptsachen, ich habe das während meiner Beobachtungsphase, meiner teilnehmenden Beobachtungsphase. Ich schwitze.
Ja, es hat 35
wirklich, ja,
ist
nee, alles gut.
Thema.
Es ist ein heißes Thema, Hot Topic, Deep Shit. In meiner beobachten, egal, in dieser Phase, in der Zeit, habe ich tatsächlich, ich habe mir ganz viele YouTube-Tutorials angehört, Bücher durchgelesen ohne Ende, Podcasts, was weiß ich was. Es gab diese, das war zu der Zeit, wo Wolf of Wall Street rauskam. Mhm. Und da ging es natürlich auch so, wow, und hier Sales Floor und wie auch immer. Und ich habe das angewendet, weil ich es nicht anders wusste. Also man fängt ja immer an, indem man etwas nachahmt. Und dann irgendwann mal habe ich meinen eigenen Style gefunden. Und umso mehr ich selber wurde und komplett auch vom Skript weggegangen bin, desto besser wurde es dann auch. Und mittlerweile, es gibt eine Technik benutze ich tatsächlich immer noch und ansonsten gar nichts mehr von dem Ganzen. Und tatsächlich, es ist halt so eine kleine Stütze, so dieses Skript, aber eigentlich ist es auch Humbug. Also eigentlich soll man das gar nicht machen.
Was aber jetzt musst du rausrücken.
Ja, was ist die eine Technik? Eine Technik benutze ich.
Ich loope. Tatsächlich.
Was heißt das?
Also so ein Loop ist, wenn ein Kunde oder eine Kundin, die noch keine ist, Nein sagt. Und das ist ja normal. Also man muss ja diese Neins, die muss man einkassieren. Dann fange ich an zu fragen, beziehungsweise dann mache ich tatsächlich, das ist einer dieser Tricks, wo ich dann sage, hören Sie zu, alles gut, ich habe das schon akzeptiert, weil wenn man dann dagegen anredet, dann blockt die andere Person noch mehr ab und dann hat man diesen Staubsauger-Verkäufer-Effekt, so, das will ja keiner. Aber, und da muss man auch gucken, ob es eine Technik ist oder ob man es ehrlich meint, man spricht ja mit einem Experten oder mit einer Expertin in Marketing für dieses Produkt, wo man eigentlich dachte, dieses Produkt passt zu einem oder dass dieses Unternehmen das braucht, was man selber anbietet. Und dann kann man diese Person als Expertin fragen, ganz offen und ehrlich, was sie denn eigentlich von dem Angebot hält. Mhm. Und ich mache das dann auch und sage, hören Sie zu, wie finden Sie das eigentlich, was ich da mache? Mhm. Also einfach, weil Sie kennen sich aus, Sie buchen in stadtnahen Zeitungen, wie auch immer, ist das jetzt ansprechend oder nicht? So, und dann ist Ihre Expertise gefragt und dann müssen Sie ja was sagen.
Mhm.
Und dann oft ist es so, und wirklich 99% irgendwie, die hatten gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Sie haben nichts verstanden oder die Hälfte nicht verstanden oder nur das verstanden, was sie verstehen wollen, und zwar, dass man ihnen eine Anzeige verkaufen will. Und dann fangen sie an zu überlegen und dann so, ja, was machen sie nochmal? Ja, eine Zeitung. Und wie hoch war die Reichweite? Ja, so und so. Ah ja, gut, dann ist es ja doch, eigentlich eh super. Und wer war da die Zielgruppe? So, und dann, und das ist der Loop, dass man sie dann wieder reinkriegt. Und dann ist so, ja, und mit dem und dem Themenschwerpunkt, ja, das ist ja eh interessant.
Mhm. Ja, das so, ist ja wirklich toll.
Das ist ein Magic-Ding.
Ja,
weil das auch die Person, das Schräge ist ja, dass man die Person total ernst nimmt.
Ja.
Also quasi dieses Nein akzeptiert.
Genau.
So, ja, okay.
Und das muss man auch ernsthaft
als Expertin an.
Genau.
Also ein bisschen manipulativ.
Voll, aber es ist
sehr menschlich.
Es ist einfach eine Recherche. Also ich sehe diese Sales Calls mittlerweile tatsächlich als Recherche, weil ich dann selber verifizieren kann, ob mein Medium oder das, was ich mir da ausgedacht habe, oder dass jeder denkt sich irgendetwas aus und denkt, das ist geil. So, und dann ruft man irgendwie Leute an und die sagen, nein, interessiert mich nicht. Und dann sollte man eigentlich schon wissen wollen, warum.
Mhm.
Und wenn man einfach nur fragt, ja, warum, dann gibt es halt diese typischen Floskeln, so, ja, kein Budget, passt nicht in Zeitplan, bla 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 bla. Wenn man dann aber anfängt zu fragen, sind das dann die Werte, die nicht passen, ist es der Kontext, der nicht passt, dann kommt was und dann fängt das Gespräch wieder neu an.
Mhm.
Und oft bleibt es auch bei dem Nein, aber man hat wenigstens etwas gelernt, was man dann mitnehmen kann. Und da kommt das, so ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie da jetzt anbieten. So, das und das habe ich gemeint. Ja, nee, sieht man nicht.
Und
habe ich nicht
ist,
verstanden. Und das ist cool, weil dann kann man die Mediadaten anpassen und alles.
Und das Ding ist halt auch mit so Gesprächsanlässen, die man da schafft. Also das ist ja Gesprächsanlass. Also du schaffst quasi einen Punkt im Gespräch, der das Gegenüber dazu bringt, mit dir ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Und das führt dann plötzlich dazu, dass du ein Verhältnis mit dieser Person aufbaust.
Ja, nämlich ein anderes als ich will dir was verkaufen, sondern ich will von dir lernen.
Dass man schaut, fahren wir denn eigentlich in die gleiche Richtung?
Und was ich jetzt schon gemerkt habe, ist, wenn du mit diesen Menschen solche Momente gehabt hast, die merken sich solche Momente. Du bist für die plötzlich nicht mehr so diese unbekannte Nummer auf ihrem Telefongerät, sondern plötzlich, mit dem habe ich dieses Gespräch
gemacht. Genau, und das war interessant, weil die hat auch Feedback angenommen, die hat, und man erarbeitet dann gemeinsam eine Strategie und dann passt es wirklich für beide. Mhm. Also wenn die Person dann sagt, ja naja, grundsätzlich wäre es interessant, aber ich habe echt nur 500 Euro, und dann kann ich immer noch entscheiden, zu sagen, okay, ist mir diese Partnerschaft so viel wert, dass ich mir irgendwie, dass ich so weit runtergehe mit meinem Preis oder dass ich mir irgendetwas anderes ausdenke, damit ich diese Person da an Bord haben kann oder nicht, auch für so einen Preis. Mhm. Also dann im nächsten Jahr kann die Person vielleicht das Budget aufstocken und was, also es kommt ja drauf an, also der Markt verändert sich ja.
Wie wichtig empfindest du von Anfang an so ein CRM, also so Customer Relationship
Management Systems, Dings.
Das muss man vielleicht kurz erklären, das wollte ich auch gerade fragen, weil ich habe das auch überhaupt nicht gekannt.
Eigentlich in Wirklichkeit eine strukturierte Art und Weise, Gesprächsprotokolle zu machen mit den Leuten, wirklich ganz genau aufzuschreiben, was war mein Angebot, wen habe ich, also wann in anrufen? Wirklichkeit eine Karteikarte anzulegen. Es ist irgendwie so, wie so, du bist eine Geheimagentin und du schaffst dir irgendwie Karteikarten über Personen, die deine Zielpersonen sind im Endeffekt.
Ein bisschen, ja.
Habe ich das so gut?
Nein. Zielpersonen. Du bist geheim. Du bist ein Geheimagent.
In gewisser Weise schon, aber es ist ja so, dass manche Leute, und ich habe das ja dann auch gemacht, weil ich draufgekommen bin, wie nützlich das ist, wenn man viel telefoniert und oft dieselben Leute anruft.
Du kannst es, du weißt es dann ja selber nicht mehr. Mhm. Und man kann auch aufschreiben, dass die Person im Urlaub war oder fährt. Und wenn man sich das nächste Mal hört, kann man dann ja auch sagen, das kann man danach fragen, wie der Urlaub war. Das ist, ich finde, das ist einfach nur nett. Und das mache ich ja bei Freunden auch.
Schreibst du es dir auf?
Nee.
Hast du sogar Freigarten?
Ich hab nicht so viele Freunde.
aber machst du das? Hast du ganz strukturiert deine Sachen?
Es gibt ja unterschiedliche Tools. Mhm. Dazu muss ich was sagen. Ja. Es gibt ganz tolle Tools, die einem meistens nicht über Personen, sondern über Internetanzeigen, nicht? angepriesen werden und die das Leben so einfach machen und bla 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 und alles automatisieren. Am Anfang ist das völlig egal, das kann man, also ich habe viel ausgetestet und bin jetzt bei der guten alten Excel-Tabelle. Mhm. Habe da meine Prospects drin, also die Personen, die ich glaube, bei denen ich glaube, dass sie, oder Unternehmen, bei denen ich glaube, dass es Sinn macht, dass ich sie kontaktiere. Sie kennen mich ja nicht, also muss ich sie kontaktieren und sagen, wie toll das ist, was ich da mache. Ist es ja auch. Dann rufe ich sie nach und nach durch, habe dann eine Spalte mit zuständige Person, vielleicht irgendwie interessante Themen. Dann, wann habe ich sie angerufen, worüber haben wir ungefähr gesprochen und wann will ich sie das nächste Mal kontaktieren, beziehungsweise habe ich eine Mail geschickt oder nicht.
Mhm. Und wie viel Informationen holst du dir zu den Leuten, wie viel vorher ein? Also wie recherchierst du die Personen selber?
Am Anfang habe ich mehr recherchiert, weil ich dachte, ich fühle mich damit sicherer. Mittlerweile rufe ich beim Unternehmen an, entweder über die Webseite kann man ja dann in Erfahrung bringen, ob es eine zuständige Person fürs Marketing gibt. Meistens gibt es eine, aber die ist dann nicht aufgelistet und auch die Durchwahl nicht und auch keine E-Mail-Adresse oder vielleicht mal eine E-Mail-Adresse. Dann kann man einfach bei der Zentrale anrufen und fragen oder sagen, hallo. Mein Name ist Alexandra Folwarski vom Wiener Flaneur. Wer ist denn bei Ihnen fürs Marketing zuständig? Und dann wird man freundlicherweise durchgestellt. Und dann ist man in der Marketingabteilung und fragt freundlich so, ja, wie funktioniert denn das eigentlich bei Ihnen? Weil ich habe hier ein neues Medium, würde ich gerne vorstellen. Wie läuft das? Mhm. Ja, dann so und so und so. Ja, können wir das? Dann versuche ich das tatsächlich zu beschleunigen, weil E-Mail und Ding, das dauert dann ein bisschen. Wenn die Antwort heißt, ja, schreiben Sie an info@unternehmen.com, dann ist das nicht gut. weil dann, das ist ein schlechtes Zeichen, aber dann, und ich versuche dann schon kurz, zumindest in 2 Minuten abzuklären, ob das überhaupt wirklich relevant ist, ob wir da gegenseitig unsere Zeit aufwenden wollen, sowas abzuklären. Das ist so. Mhm. Und also keine Vorbereitung, sondern eher tatsächlich so dieses Direkte.
Weil wie funktioniert das denn bei euch, ist eigentlich eine super Frage. Eine super Einstiegsfrage, glaube ich.
Genau. So, weil die fühlen sich dann ja auch ernst genommen. Und was heißt ernst genommen? Das sowieso. Aber das ist so eine Respektsache, finde ich.
Mhm.
So, ich will dir nichts reindrücken, sondern ich will wirklich mit euch zusammenarbeiten und ich respektiere eure Prozesse und passe mich natürlich dementsprechend an. Genau, und dann halt dieser kleine Satz mit, und bevor ich Ihnen das schicke, vielleicht kann ich doch kurz 2 Minuten mit der Person sprechen, weil dann können wir ganz schnell abklären, dauert 3 Sekunden und nochmal 5 Sekunden. Mhm. Aber ob das wirklich relevant ist, weil dann kann ich mir das auch sparen und Sie sparen Ihre Zeit, ich spare meine Zeit und dann ist das auch vorbei. Aber ich glaube schon, dass es relevant ist, kann ich da vielleicht kurz das abklären. Das und dann ist es auch meistens kein Problem.
Ein Tipp, der bei mir hängen geblieben ist, eigentlich, wenn man ein Buch gelesen über so einen...
Nein, ich will dieses Buch aufbringen.
Willst du es aufbringen?
Es brennt mir die ganze Zeit auf den Lippen.
Ich gebe es dir.
Nee, das Buch, wie heißt denn das Buch? Never Take No as an Answer. Nein, oder
Never Split the Difference.
Never Split the
Difference. Ach ja, ich habe es nicht, ich habe so irgendwie bin genau. Ich nicht durchgekommen durch das Buch.
Hast
ich
du
hab's,
das?
Ja. Und ich habe mir auch so YouTube, wie hieß der Mann, Chris?
Voss.
Genau. Mhm. Und er ist halt eben, das ist halt auch so ein klassisches amerikanisches Businessbuch auf eine Art. Und der ist auch, was war er, Chefverhandler vom FBI oder sowas.
Geiselbefreiung
und so. Und ich habe dann auch mal das Hörbuch quasi, wo er das selber liest, hört. Und er ist halt echt so ein richtiger so amerikanischer Dude, der das halt erklärt. Und ich habe so gelesen und habe es irgendwie urgut gefunden teilweise. Und dann eben, teilweise kriegt man halt so auch ein bisschen die Creeps, wenn man die Sachen liest. Weil was er zum Beispiel verwendet, ist ein Begriff, der nennt sich, muss ich überlegen, wie es heißt, strategische Empathie.
Taktische,
danke. Taktische Empathie. Ja. Und da gruselt es einem halt den Rücken runter.
Ich finde das,
und
wir sind als Europäerinnen und Europäer einfach, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, die Amis haben es, die sind da irgendwie anders drauf, aber die wissen auch schon gleich, wie sie damit umgehen. Für uns Europäerinnen und Europäer, finde ich, da stellen sich die Haare auf.
Wobei jetzt wieder, ich muss leider die Lanze brechen für die taktische Empathie, weil das ist genau das, was du vorher
beschrieben
hast.
Genau, und man verwendet das ja in Wirklichkeit
die ganze Zeit
quasi. Also du willst ja niemandem was
aufdrängen. Die Erklärung
taktische
Empathie ist, dass du ganz gezielt und ganz bewusst in diesem Moment dich empathisch öffnest und einen echten Effort machst, dem Gegenüber, also das Gegenüber zu verstehen und zu spiegeln. Mhm. Wenn das Gegenüber irgendwie Bedenken hat, dann gehst du nicht über diese Bedenken drüber, sondern du adressierst sie. So.
Ja,
irgendwie
und dann
das
spricht
Gefühl,
man drüber.
Du fühlst dich, das war ein schlechtes Angebot für sie, habe ich das richtig verstanden. Und in dem Moment, wenn die andere Person merkt, wow, dieser Mensch ist mitfühlend.
Das stimmt,
und das ist ja in jeder Beziehung so, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. In dem Moment, wo ich irgendwie einen Streit habe, wer jetzt die Waschmaschine oder den Geschirrspüler nicht ausgeräumt hat, in dem Moment, wo ich vielleicht mal innehalte und nachspüre, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Konflikt? Gibt es da andere Emotionen, die dahinter liegen?
Mhm.
In dem Moment verändert sich die komplette Dynamik und kann sich mein ganzer Vormittag oder mein ganzer Tag kann sich deswegen verändern. Ne?
Mhm.
Und das ist im Endeffekt taktische Empathie.
Genau, eingefallen ist es mir, wo du erzählt hast von diesem Loop, quasi zu sagen so, ja, aber woran liegt es denn?
Mhm.
Also so quasi wirklich eine ehrliche Frage zu stellen, ich will jetzt eine ehrliche Antwort wissen. Quasi, und taktisch ist es ja nur in dem Sinn, dass man im Hinterkopf vielleicht doch den Gedanken hat, naja, vielleicht dreht sich das Gespräch ja noch.
Ja, also ich finde, bei dem Taktischen muss man halt wissen, wann man loslässt. Und da gibt es halt auch die Leute, die dann nicht loslassen und dann taktisch, empathisch so weit sind, dass es halt richtig hart taktisch wird. Und da, finde ich, geht man zu weit. Also es gibt dann Personen, die... Also ich habe das halt erlebt auf Sales Floors, dass dann Dinge verkauft worden sind, wo ich eigentlich gedacht hätte, wo ich weiß, dass die Person sich das eigentlich nicht leisten kann. Und da hört's auf. Also wenn das Produkt zwar irgendwie cool ist, aber die Person so ins Gespräch verwickelt wurde, dass sie Ja gesagt hat und dann gibt es eine Unterschrift und dann ist es bindend. Das nervt mich aber auch bei allen möglichen anderen Verträgen, irgendwie, wenn man vom Telefonanbieter angerufen wird und so und dann wird gesagt, ja, wollen Sie denn das schnellere Internet für, Sie brauchen nur Ja sagen und dann ist man so, was? Und dann hast du auf einmal einen Vertrag, der 10 Euro mehr kostet im Monat und du weißt, dass deine Leitung gar nichts Schnelleres hergibt.
Mhm. Und dass das zwei Jahre bindet.
Genau, und dann bist du zwei Jahre mit dem Scheiß.
Mhm. Wir haben genauso einen Fall.
Ja, ich hatte, glaube ich, ehrlich gesagt, jeder hat mal sowas irgendwie in die Richtung erlebt. Und das ist nervig und das und da kommt ja auch wieder die Aversion her.
Und da ist wahrscheinlich auch dieses taktisch, so wie du das jetzt, glaube ich, auch gut beschrieben hast, das ist der Unterschied. Also so, in welcher Härte ist die Zielabsicht?
Genau,
wann höre ich auf? Und was ist im Endeffekt deine Zielabsicht? Ist meine Zielabsicht jetzt, einen Wert zu vermitteln oder im Privaten irgendwie ganz ehrlich zu verstehen, wie deine Emotionslage ist, um da einfach eine zwischenmenschliche, ehrliche Verbindung herzustellen?
Eine oder Partnerschaft aufzubauen. Also letztendlich, wir haben ja alle, also ihr habt was, ich hab was. Die Personen, die uns zuhören, vielleicht auch. Irgendetwas, was schon Sinn macht oder Sinn machen könnte. Und da braucht man, ja, man will ja arbeiten, man will ja das verwirklichen, was man sich da ausgedacht hat. Und dann ist es eine Partnerschaft. Ja, absolut.
Ja.
Ich glaube, wir müssen nochmal zusammenfassen, was wir alles gelernt haben.
Das stimmt.
Weil du hast schon irre viele Tipps. Nein, aber also ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt hört, habe ich das Gefühl, man müsste eigentlich so mitschreiben, was du alles gesagt hast. Weil ich glaube, der erste große Punkt war zu sagen, okay, überleg mal, was dein Mindset ist, Geld gegenüber.
Das, ja.
Du darfst Geld für deine Leistung, Arbeit, Produkt, was auch immer, verlangen. Das ist nicht nur okay, sondern notwendig. Mhm. Nächster Punkt war, finde deinen Wert und knüpfe an den Wert an. Geh weg von der Quantität und hin zur Qualität, überleg dir, was dein Wert ist und kommuniziere den Wert.
Die Werte, also die Werte, die du vertrittst, der Wert, also Value sozusagen, der Wert der Ware ist nochmal was anderes. Die Werte, die du vertrittst, ist das, was mir das Ganze sehr viel einfacher gemacht hat. Weil wenn ich mit mir selber okay bin in diesem Gespräch und mit dem, wie ich das führe und wie, was ich da, worüber ich da spreche, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, sofern die andere Person die gleichen oder ähnliche Werte vertritt, dann kriege ich einfach nur eine ehrliche Meinung.
Mhm. Als dritten Punkt würde ich sagen, löse dich von allen Verkaufsstrategien, die du durch Bücher, Podcasts, Filme und was habe ich denn ausgelesen? YouTube-Videos lernst. Und sei einfach ein Mensch.
Ja.
Hör auf, ein Skript zu machen.
Ja. Beim Anrufen. Trotzdem. Das ist wie beim Spickzettel.
Ja.
Schreib den Spickzettel, schreib ihn dreimal ab und dann wirst du ihn auch nicht mehr benutzen müssen. Vor allem, ja, versuch ihn nicht zu benutzen. Ich verstehe schon, dass man irgendetwas braucht am Anfang.
Wobei wir jetzt ja natürlich von einer Person sprechen, die diese Heldinnenreise dann schon durchgemacht hat.
Aber man muss es machen.
Man muss es einmal gemacht haben.
Ja,
so geht es mir
so
schon.
Man muss so richtig anrufen, kalt erquise.
Naja, erstens
aber
auch so diese Auseinandersetzung in diesen Büchern und Podcasts. Selbst wenn ich denen widerspreche, intuitiv dann widerspreche, habe ich zwei Möglichkeiten. Erstens einmal, das selbst für mich auszuprobieren.
Ja.
Ob das stimmt, was die sagen. Und zweitens, allein durch meine Positionierung kriege ich Positionierung.
Mm.
Also ich habe ja vorher keine Ahnung, was Sales in Wirklichkeit ist, oder? Irgendwie.
Das ist auch etwas, was ich vielen sage, die das noch nie gemacht haben. Ich meinte so, weißt du was, wir suchen uns jetzt irgendwen aus. Mhm. Irgendwie, Telefonbuch gibt es ja jetzt
kriege
nicht
ich
mehr.
Schon ein Cortisol-Spike, wenn du sowas erzählst. Ich werde schon
so
ganz...
So einfach irgendwen, weil wir wissen, wir verkacken das Gespräch sowieso.
Ja.
Also es wird eh nichts. Und ich finde, das macht das auch so ein bisschen einfacher, so ein bisschen klingelstreichmäßig.
Ja. Man muss diese Dinge mal durchmachen und man muss seine Scham verlieren. Das
ist
halt dieses riesige Ding.
Ja, Scham verlieren oder vielleicht Selbstbewusstsein gewinnen, dadurch, dass man halt eben sagt, ich muss jetzt nicht Jordan Belfort werden von Wolf of Wall Street.
Will das vielleicht auch gar nicht.
Und ich werde das nie sein und ich will das auch überhaupt nicht, weil das überhaupt nicht meinen Werten entspricht, sondern ich habe hier was Geiles und ich muss halt den Leuten erzählen davon. Es hilft ja nichts. Also Marketing gehört dazu und Kundenakquise gehört auch dazu. So. Also
und da geht es eben darum, neben den Werten dann auch seine Rolle zu finden. Ja. Weil sobald man seine Rolle kennt und wenn ihr Einzelunternehmerinnen seid oder Gründerinnen, whatever ihr tut, ihr müsst wissen, was ihr tut. Und es ist so viel schwerer, wie man glaubt.
Ja,
wir haben das so lange gestruggelt. Allein so dieser, man redet so oft von Elevator Pitch, das ist dann irgendwann daherkommen, irgendwie in den letzten Jahren. Aber das stimmt schon irgendwie, eine Sicherheit darin zu haben, zu kommunizieren, was man tut.
Ja.
Und da aber richtig dran zu glauben, ist halt ein Riesenprozess.
Aber er kommt erst dann, wenn man es geübt hat. Mhm. Und man darf nicht nach 3 Telefonaten aufgeben.
Mhm. Wann fangen wir zum Telefonieren an, Iris?
Ja, das müssen wir jetzt wirklich machen. Ja.
17 Uhr, also da ist spät, aber morgen 9 Uhr.
Du, ich habe schon die besten Telefonate nach 17 Uhr geführt.
Das stimmt auch.
Weil die Leute einfach dann schon, so, also wenn man sie noch erreicht, das sind Ding sie plötzlich ist halt, offen.
Das Ding ist halt,
und sie müssen noch ein bisschen Zeit absitzen, weil Stundenzettel ausfüllen und so.
Und das Ding vielleicht, ist halt, wie integriert man Sales quasi in seinen Unternehmerinnenalltag? Wir haben da schon herumexperimentiert und sind wirklich sehr schlecht, muss man dazu sagen.
Wir sind wirklich
ganz ehrlich.
Wir beginnen immer so,
aber wir haben da angefangen,
3 Wochen bevor der Hut zu brennen.
Hör zu, aber
beginnt.
Wir haben angefangen.
Dann seid ihr eh gut.
Wir haben angefangen, uns zu versprechen, eine Zeit lang, dass man 3 Personen pro Woche kontaktiert.
Mhm.
Du und ich. Das wären 6 Kontakte pro Woche. Mhm. Und wenn du das dann aber auf ein Jahr rechnest, und reden wir mal davon, selbstständig arbeiten wir so 45 Wochen im Jahr wahrscheinlich.
Aber da reden wir auch eben nicht von Anzeigenverkauf, sondern reden wir
ein anderes
von
Produkt.
Genau,
von viel höherpreisigeren Sachen im Endeffekt. Das haben wir nicht geschafft, aber wir haben dann schon angefangen, das regelmäßiger zu tun. Und wie wir es dann angefangen haben, regelmäßiger zu tun. Und jetzt kommt aber auch der Punkt, das richtige Produkt zu finden, das direkt aus der Mitte unseres Selbstverständnisses in Wirklichkeit herauskommen ist. In dem Moment haben wir dann angefangen, Umsätze zu machen.
Dann wusstet ihr, was ihr tut.
Und dann wussten wir, was wir tun, wie wir auftreten, was wir verkaufen.
Wie viele Jahre hat das gedauert?
3.
4 in Wirklichkeit. In Wirklichkeit muss ich ehrlich gestehen, seit letztem Jahr gibt es diese Selbstsicherheit. Vorher hat es schon so Sternstunden-Momente gegeben. Ich habe schon Sales-Sachen gehabt, die uns auch den Arsch gerettet haben im Endeffekt und wo ich einfach funktioniert habe, die aber auch total zu meinen Werten gepasst haben. So. Mhm. Aber jetzt auf lange Sicht betrachtet, dass man wirklich diese Sicherheit hat in sich selber, in die Dinge, die man tut und gleichzeitig auch die Vision hat, wo man hin will, weil Sales, und das ist vielleicht auch was, das wir in der Produktfolge dann besprechen werden, zieht einem immer in eine Richtung. Ja. Weil ihr nämlich, sobald ihr was verkauft, verkauft ihr ja meistens, oft sind es Dienstleistungen und da steckt dann meistens eure Arbeitszeit drinnen und die habt ihr dann eben nicht mehr zur Verfügung, um irgendwas anderes aufzubauen, was ihr aufbaut.
Ja.
Ah, Riesending, ne?
Unbedingt, aber das muss man lernen. Also ich denke mir immer, so wie viele Jahre hast du denn eigentlich gebraucht, um über Nacht erfolgreich zu werden?
Mhm.
Und alle brauchen
das ist ein guter Spruch.
4 bis 10 so gefühlt. Mhm. Also keiner, also das sind dann die absoluten Überflieger, die das sofort raus haben, wie das Ganze funktioniert.
Ich hab schon nachgeschaut, ob Forbes auch eine Liste 50 unter 50 hat.
Ja, ich habe diese ganzen Listen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es so Geriatric Millennial Top Hot Shitlist irgendwie so. Da wäre ich voll dabei.
Wir führen einfach eine ein und lass uns das doch einfach machen.
Ja, aber ich bin
also
ja
Moment, ich habe eine Zeitung.
Ja, eben.
Dang, neues Format.
Mic droppen.
Ja, wir machen das da drin.
Gut, aber um einen Abschluss zu finden.
Um einen Abschluss zu finden. Ich finde, zum Abschluss brauchen wir noch die katastrophalste Sales-Erfahrung,
Hast du eine Flagge? Die du je in deinem Leben gemacht hast.
Gibt es einen Sales-Pitch, wo du aufgelegt hast und du hast dir gedacht,
wochenlang geschämt,
ich will für 5 Monate im Erdboden versinken.
So Dinge, die einem verfolgen. Kennst du sowas?
Wo man Jahre später noch drüber nachdenkt.
Ich muss mir da kurz mal die Kopfhörer richten. Wo ich mich für geschämt habe, richtig. ehrlich gesagt, ich schäme mich ständig.
Gut.
Also ich denke mir, ich lege dann auf und ich denke mir so, Gott, was für ein Scheiß habe ich denn da schon wieder zusammen geredet? Mhm. Also das ist so ein stetiger Begleiter.
Mhm.
Nicht beobachtend, sondern einfach anwesend, mhm. beinhart. Ja, aber üben, man muss das üben.
Mhm.
Üben, üben, üben. Sales, sales, sales.
Okay.
Und die letzte Frage, was ist dann, wir müssen ja noch Sales machen für dein tolles Magazin. Man kann das nämlich jetzt erwerben. Und es gibt bestimmt Menschen, die da sofort
ein Abo abschließen
ein Abo
wollen.
Abschließen wollen.
Meine Kamera.
Ja,
ja wir hoffen, sie rennt noch.
Ja, mal gucken, ich werde auf jeden Fall flirtatious. Nein. Ja, also ich launche mein Wiener Flaneur, das Magazin für die freundlichsten Bewohnerin der unfreundlichsten Stadt der Welt. Im Herbst, im September. Man kann mich aber jetzt schon unterstützen, beziehungsweise mich und mein Team, indem man ein Abo abschließt. Das kann man auf entweder über wienerflaneur.com oder ja genau, da am besten tun. Ja, ich freue mich über jedes Abo. Das ist echt total wichtig.
Ja, ist halt auch so cool am Anfang, oder? Also wenn man wirklich so, ein Abo und noch ein Abo und noch ein Abo. Es ist schon...
Dieser lange Atem.
Aber das muss man auch mal verstehen, finde ich, als Konsumentin, dass wenn man gerade am Anfang irgendwo ein Abo abschließt, dass die Personen, die dahinter sitzen, einfach jeden fucking Abo-Abschluss feiern.
Mhm. Ohne Ende. Das ist nämlich gerade die Early Believer, habe ich sie jetzt genannt heute. Ich habe ja heute, je nachdem, wann die Folge online geht.
Wir sind live.
Genau, jetzt. Man findet das. Die Early Believer, die sind total wichtig. Es trägt einen wirklich und auch für andere Projekte, wenn irgendjemand Abos verkauft oder überhaupt einen Aufruf macht. Ich denke mir dann immer so, gut, hätte ich das Geld auch in einem Restaurant verfressen? Ja, kann ich das der Person geben? Auch.
Mhm.
Und bringt es die Person weiter? Ja.
Mhm.
Und ich freue mich, wenn das für den Wiener Flaneur auch passiert. Ja.
Ja, cool.
Auf jeden Fall alles Gute für deinen Wiener Flaneur und wir hören uns ja sowieso des Öfteren noch in diesem Podcast.
Ja, genau, wir sehen uns.
Du bist jetzt unsere Go-To-Expertin für alles.
Für alles.
Everything.
Du kommst einfach wieder.
Ja, ja, voll gerne. Ich will
so
unbedingt.
Jede zehnte Folge.
Und du schaust so gut aus auf dieser Couch. Das ist nämlich das Nächste.
Dankeschön.
Ja.
Toll. Ich musste mich auch nicht hinlegen.
Okay, gut.
Man kann sich breit.
Okay, gut, das war's von dieser Folge.
Danke.
Bitte vergesst nicht, wie immer, diese Folge in eurer Podcasting-App zu bewerben. Aber bitte mindestens 4 Sterne, weil sonst nicht bewerten.
Ist das unsympathisch? Sagen, mindestens 5 Sterne.
Nein, es ist schon okay.
5 ist unsympathisch.
5 wirkt immer so unauthentisch.
Na, aber 5,
wieso, wenn man es super geil findet?
Ja, ja, natürlich möchte ich 5 Sterne, aber jemanden irgendwie vorzuschreiben, er muss 5 Sterne.
Naja, also es gibt ja wirklich knallharte Tipps in dieser Folge.
Ja.
Die kann man ja auch teilen.
Ja.
Und diese Personen, die das dann bekommen haben, die können auch bewerten. Mindestens 4 Sterne plus.
So unglaublich, deine Sales-Strategien.
Ja,
toll.
Voll.
Das ist einfach.
Ja, wieso? Ist doch geil. Also, ich meine, ihr habt voll Value geliefert. Dann kann man ja auch.
Also, du?
Okay.
Du hast
wir.
Value.
Okay. Gut.
Okay.
Das war's.
Danke.
Es ist genug. Es ist
genau jetzt
40 Grad, Herr Rimmel.
Schluss, ich schwitze.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.